Nicht jeder möchte gerne heiraten und heiraten ist ja generell für jeden erstmal eine Herzensangelegenheit und man sollte im Prinzip jeden heiraten können, den man möchte. Ganz so einfach ist es und war es aber bei uns in Deutschland nicht, denn hier haben wir jetzt mal einen Kollegen vom, also vielmehr, was heißt Kollegen, nicht ganz Kollegen, wir haben den Landesvorstand Axel Hochrein am Telefon vom LSVD für Schwulen- und Lesbenverband in Frankfurt und Deutschland. Hallo Axel.
Hallo Björn.
Ja, Björn. Gern. Also ich habe es ja schon gesagt, nicht jeder möchte gerne heiraten. Es ist generell auch eine Herzensangelegenheit. Aber dahinter steckt ja ganz viel Kampf und da kommt ihr dann natürlich ins Spiel. Euer Landesvorstand oder Landesverband gibt es, soweit ich weiß, seit 30 Jahren, richtig?
Also es ist der Bundesvorstand, aber oder der Bundesverband des Lesben- und Schwulenverbandes und wir haben dieses Jahr unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir sind noch ein Überbleibsel der DDR. Ganz kurz erwähnt, in der DDR galt der Paragraph 175, der hieß zwar dort 152, der gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe stellte, wie er in der Bundesrepublik Deutschland noch galt ab den 1980er Jahren nicht mehr. In Deutschland galt er ja noch bis 1994. Und bei der Wiedervereinigung war ein großes Anliegen der Lesben und Schwulen in der damaligen DDR, dass durch die Wiedervereinigung dieser Schandartikel, der also gleichgeschlechtliche Liebe kriminalisiert, nicht wieder über ganz Deutschland kommt. Und das war sozusagen ein Gründungsfunke für den Lesben- und Schwulenverband in Deutschland.
Es war ja erst am Anfang der Jahre 1990 nicht ganz so leicht für euch. Kommen wir ganz kurz nur zur Historie. Was gab es denn da für Hürden?
Also die größte Hürde war natürlich, dass es in Deutschland noch diesen besagten Strafrechtsparagraf 175 gab, der ein ungleiches Schutzalter für gleichgeschlechtliche Liebe, also das Schutzalter bei heterosexuellen Menschen war 16, bei Schwulen oder Lesben war 18 Jahre alt. Also es war als erstes Mal zur damaligen Zeit noch nicht straffrei, lesbisch oder schwul zu sein. Das war schon mal eine ganz wichtige Sache.
Wie ist es dann weitergegangen? Ihr habt ja ziemlich mittlerweile schon vor 20 Jahren praktisch angefangen dafür zu kämpfen, für das Lebenspartnerschaftsgesetz. Zuerst war es ja praktisch nur eine Verpartnerung und man hat dann die Leute, die das dann getan haben, dann immer zu denen gesagt, alles Gute zur Verpartnerung. Ich fand, das klang immer ein bisschen komisch, aber dieses Lebenspartnerschaftsgesetz hat ja dann immer mehr Formen angenommen. Wie sah das bei euch aus?
Also wie gesagt, 1994 wurde dann endlich im Rahmen der Wiedervereinigung dieser Paragraph 175 abgeschafft. Das war auch sozusagen eine Initialzündung, um dann politische Lobbyarbeit zu machen, um gleiche Rechte als Schwuler oder lesbische Bürgerin zu haben, wie es heterosexuelle Bürger auch haben, dass der Staat einem nicht vorschreibt, wen darf ich heiraten oder darf ich überhaupt heiraten. Und mit dem Regierungswechsel oder Ende bürgerlich-liberalen Regierung unter Kohl und dem Anfang von Gerd Schröder als Bundeskanzler war dann mit den Grünen zum ersten Mal zwei Regierungsparteien vorhanden, die gesagt haben, wir schaffen da ein Institut, das es Lesben und Schwulen ermöglicht, eine eheähnliche Partnerschaft einzugehen, rechtlich geschützt. Das hat man deshalb gemacht, man wusste nicht, wie ein Bundesverfassungsgericht entscheiden würde, wenn man sagt, man öffnet die Ehe. Und 2001 kam dieses Gesetz dann, wurde verabschiedet, das Lebenspartnerschaftsgesetz. Die Bild-Zeitung hat damals gleich von der Homo-Ehe gesprochen, obwohl es war keine Ehe, es war eigentlich nur die Tatsache, man konnte im Anfang noch nicht mal überall aufs Standesamt gehen, sagen, wir schließen eine Partnerschaft. Man hatte gewisse Rechte, aber nicht die gleichen Rechte wie Eheleute, aber man hatte die gleichen Pflichten, gegenseitige Steuerfürsorge und sonstiges. Also die Pflichten überwogen damals den Rechtsanspruch, aber es war sozusagen der Startschuss der Entwicklung, der dann zur Eheöffnung führte.
Ganz interessant im Prinzip überhaupt die Tatsache, also Pflichten 100%, Rechte nicht 100%.
Ja, naja, das war zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, es waren ja auch viele Paare, die schon lange zusammengelebt haben, ein Leben gelebt haben, gemeinsam Werte geschafft haben, eine Wohnung gekauft haben, ein Haus gebaut haben. Und da haben wir lange als Verband auch um das gleiche Steuerrecht, das für Eheleute galten. Wenn ein Ehepartner stirbt, dann muss der überlebende Teil keine volle Erbschaftssteuer zahlen, sondern hatte Freibeträge. Das galt damals zum Beispiel für eingetragene Lebenspartnerschaften nicht. Weiterhin wurde sozusagen steuerlich der Partner vollkommen fremd behandelt, was oft dazu führte, dass zu dem persönlichen Leid dann auch noch finanzielle Schwierigkeiten kamen.
Ja, und das war natürlich extrem bitter, wenn jetzt zum Beispiel dem Geliebten irgendetwas passiert war. Im Prinzip hätte das Krankenhaus auch verweigern können, Sie sind zwar der Freund, aber sonst nichts.
Ja, das war, also wie gesagt, vor der Lebenspartnerschaft war das so und ist auch oft passiert. Es ist auch passiert, dass langjährige Beziehungen, wo ein Partner oder Partnerin gestorben ist, dann die Familie die Totenfürsorge übernommen hat. Und wenn die nun homophob oder gegen diese Beziehung war, dann dürfte sozusagen der lebenslange Partner noch nicht mal an der Beerdigung teilnehmen. Und das waren so erste Schritte, die waren in der Lebenspartnerschaft geregelt, dass wenigstens hier das Auskunfts- und Bestimmungsrecht oder Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht, das war von Anfang an dann wenigstens mitgegeben.
Da fällt mir natürlich euer Satz ein, der immer wieder auftaucht, jede Liebe verdient gleichen Respekt. So einfach ist es im Prinzip, aber so war es ja auch nicht. Ihr habt ja mittlerweile 20 Jahre gekämpft für das Lebenspartnerschaftsgesetz und irgendwann wurde das Ganze ja dann auch mal benannt mit Ehe für alle. Da hat dann die Bundeskanzlerin sich in einer Talkshow doch so ein bisschen unglücklich ausgedrückt, möchte ich es mal sagen, und hat im Prinzip mehr oder weniger praktisch erklärt, naja, wenn ihr wollt, mich interessiert es nicht, ich setze mich nicht für Lesben und Schwule ein. Gab es dadurch irgendwelche weiteren Probleme oder Schwierigkeiten in eurer Arbeit?
Also der Verlauf war, dass wir mit 6 Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes, und das hat halt dann wirklich fast 20 Jahre gedauert, immer ein Stück weiter diese Lebenspartnerschaft rechtlich der Ehe angeglichen haben. Und 2016 war es eigentlich so, dass zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft rein rechtlich keine Unterschiede mehr waren, bis auf das gemeinschaftliche Adoptionsrecht. Und dann konnte man natürlich die Frage stellen, warum gibt es in Deutschland für Lesben und Schwule eine Ehe, die Lebenspartnerschaft heißt, und für heterosexuelle Menschen eine andere Institution, die Ehe heißt. Es gibt ja auch keine zwei verschiedenen Ampeln für Lesben, Schwule und ja, so muss man es dann organisieren. Und Frau Merkel hatte die natürlich ihre konservative und teilweise reaktionäre Union im Nacken und hatte schon ein paar Jahre zuvor in einer Fernsehdiskussion den berühmten Satz, nachdem sie ja argumentativ in die Ecke gedrängt worden ist von einem schwulen Vater, der gesagt hat, warum haben wir nicht die gleichen Rechte? Am Ende konnte sie nur sagen, sie müssen da meinem Bauchgefühl vertrauen. Das war das Zeichen, es gibt keine rechtlichen Argumente dagegen. Und nun vor dem Bundestagswahlkampf dieser Legislatur hat sie schon etwas das Gefühl gehabt, da etwas wegräumen zu müssen, hat dann gesagt, in der nächsten Legislatur können ja der Bundestag frei darüber bestimmen, ob wir die Ehe öffnen. Und da ist dann die SPD ins Spiel gekommen, das war wirklich 2 Wochen vor Ende der Legislatur, und hat gesagt, ja, wenn wir in der nächsten Legislatur können, dann können wir es jetzt auch. Es lag Gott sei Dank noch ein Bundesratsantrag vor, und dann ist wirklich innerhalb einer Woche die Ehe in Deutschland geöffnet worden. Das heißt, die Lebenspartnerschaft ist ein auslaufendes Modell. Man kann jetzt gar keine Lebenspartnerschaft mehr eingehen, sondern Lesben und Schwule können, wie heterosexuelle Menschen auch, die Ehe eingehen. Und wie du am Anfang richtig gesagt hast, das ist eine Kann-Sache, das ist keine Muss-Sache, keine Muss-Sache. Es gibt viele unverheiratete heterosexuelle Paare und es gibt viele unverheiratete homosexuelle Paare. Aber das Wichtige ist die Gleichbehandlung, dass jeder das kann, wenn er es will, und gleich behandelt wird vor dem Gesetz.
Es ist ja eigentlich gar nicht alles so schwierig. Man hätte da dieser Dame mal gegenüberbringen können, wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft. Ja. Was sind denn jetzt noch eure Visionen? Ja, muss es noch Angleichungen in irgendeiner Form geben? Muss noch irgendwo nachjustiert werden? Oder ist alles wunderbar?
Nein, leider nicht alles wunderbar. Erstens erleben wir natürlich momentan einen gesellschaftlichen, rechtspopulistischen und rechtsextremen Kurs. Wir haben die AfD im Bundestag, die schon tatsächlich einen Antrag eingebracht hat, die Ehe für alle wieder rückabzuwickeln, also dass Lesben und Schwulen wieder nicht heiraten können und nur heterosexuelle Paare heiraten können. Aber das ist Gott sei Dank mit der großen Mehrheit aller Parteien abgeschmettert worden. Aber es zeigt, wenn politische Mehrheiten sich ändern, dann kann so ein einfaches Gesetz auch umgedreht werden. Und das erleben wir gerade in anderen europäischen Ländern, Polen oder der Tschechei oder Ungarn, wo also wirklich Rechtspopulisten an der Macht sind und Lesben, Schwule, Bi, Trans und Intersexuelle unter diesen Regierungen leiden. Und deshalb ist eine große Forderung von uns, dass wir das Grundgesetz ergänzen, nämlich dass die sexuelle Identität des Menschen in diesem Artikel 3.3 aufgenommen ist und somit ein höherer Schutz die Entscheidung, bin ich schwul, lesbisch, bin ich asexuell, bin ich heterosexuell, aber dass das explizit nochmal in unserer Verfassung drin steht, da hat niemand etwas dran herumzudoktern, da ist auch dem Gesetzgeber eine Regelung vorgeschoben, das ist geschützt. Das ist eine ganz wichtige Forderung, die wir haben. Aber wir haben auch noch kleinerrangige, aber nicht weniger wichtige Forderungen. Wir haben heute leider durch ein veraltetes Abstammungsrecht, das klingt jetzt alles sehr theoretisch, aber da geht es darum, wenn zwei lesbische Frauen ein Kind haben, dann muss die zweite Frau, die nicht gebärende Frau, dieses Kind immer noch adoptieren. Genau. Und das ist ein vollkommener Schwachsinn, weil das ja ein Sie sind verheiratet und in jeder normalen Ehe, wo ein Kind hineingeboren wird, sind die Ehepartner automatisch Eltern. Und das ist aber bei lesbischen Paaren durch eine Formulierung im Abstammungsrecht nicht möglich. Und das muss schnellstmöglichst geändert werden, weil hier geht es ja auch um das Kindeswohl. Man stelle sich vor, ein Adoptionsprozess dauert ein Jahr. In diesem Jahr kann unter Umständen einem Teil dieser zwei lesbischen Mütter etwas passieren und wenn es dann die gebärende Mutter war, der etwas zustößt, dann müsste die andere nicht leibliche Mutter, aber natürlich soziale Mutter, müsste dann um das Sorgerecht kämpfen. Und sie ist ja eigentlich diejenige, die für das Kind mitverantwortlich ist. Also ja. Da ist die Politik noch gefragt.
Ja, da käme natürlich sofort das Jugendamt aufs Spiel und würde das Kind erstmal wegnehmen und natürlich entweder im schlimmsten Falle in ein Heim oder dann im besten Falle vielleicht noch zu einer Pflegefamilie. Das ist natürlich nicht wirklich sinnführend. Du hast gesagt, Gesetzesangleichung, inwiefern spielt denn da Europa noch eine Rolle, denn das wäre ja eigentlich auch nötig, denn wenn man jetzt auch, hast du ja vorhin schon einige Länder genannt, wenn man jetzt auch mal nach Polen schaut, queere freie Zone, also das ist für mich, das ist ja ein Schritt völlig ins Mittelalter.
Ja, es ist ein Schritt ins Mittelalter und ein böses Zusammenspiel zwischen der dort regierenden Pischpartei und der katholischen Kirche, die wirklich reaktionär sozusagen das wollen, was der frühere Zustand war. Lesben, Schwule oder sagen wir einfach alle, die nicht heterosexuell sind, sollen wieder aus der Öffentlichkeit gedrängt werden. Sie sollen keine Rechte mehr haben. Sie sollen diskriminiert und unterdrückt werden. Und da kommt natürlich Europa in mehrfacher Hinsicht ins Spiel. Gott sei Dank haben wir momentan eine Kommission, die wirklich sich auf die Flagge geschrieben hat, hier auch in Richtung Gleichbehandlung und Gleichstellung. Und das müssen wir immer wieder betonen. Wir wollen keine Privilegien, wir wollen keine Sonderbehandlung, sondern es geht darum, dass wir endlich gleiche Rechte und Gleichstellung haben. Wenn ich als heterosexuell verheiratetes Paar, egal wohin in die Welt fahre, ich bleibe immer verheiratet.
Selbst wenn man zum Beispiel auch nicht den gleichen Nachnamen hat, ne?
Ja, ja. Als gleichgeschlechtliches Paar, wenn mein Mann und ich nach Polen fahren, hier in Deutschland sind wir verheiratet. Da sind wir auf einmal nicht mehr verheiratet und wir bewegen uns innerhalb der Europäischen Union. Also hier muss eine sozusagen gegenseitige Anerkennung oder eine Rechtsgleichheit geschaffen werden. Mhm. Und dann hat natürlich die EU die große Aufgabe, nicht nur zu sagen, wir sind ein Wirtschaftsraum, sondern wir sind eine Werteunion. Und das heißt, es geht hier um Menschen- und Bürgerrechte und Mitgliedstaaten, die diese Menschen- und Bürgerrechte nicht beachten. Die müssen entweder sanktioniert werden oder sie müssten im Zweifelsfalle dann ausgeschlossen werden, wenn sie der Meinung sind, dass das zu ihrer Landestradition oder zu ihren Landesgesetzen nicht passt. Und hier gibt es momentan von der EU-Kommissarin Dalli Vorschläge, solche Regeln in die EU einzubringen. Das wird schwierig sein, weil da ja immer das sozusagen das Prinzip der 100% Zustimmung bedarf. Aber man hat vielleicht der eine oder andere in den Nachrichten auch gehört, es geht momentan auch um einen EU-Haushalt. Und da haben Länder wie Deutschland, Frankreich, Schweden schon darauf gedrungen, dass eben Länder wie Polen, Ungarn, Tschechei, die hier solche Rechtsverletzungen machen gegen Menschenrechte, sozusagen ausgeschlossen werden von oder sanktioniert werden und dann sozusagen bestraft werden, indem sie dann keinen Zugang zu Mitteln haben. Und das ist leider für diese Länder wohl momentan der einzig mögliche Erziehungsaspekt, den wir haben, bis sich dort wieder politische Mehrheiten finden, die das ja wieder ändern.
Schade, dass es unter solchen Umständen im Prinzip nur voranzutreiben ist. Ja, also wir könnten, glaube ich, noch bestimmt längere Zeit über das Thema sprechen. Nicht nur, weil es von Emotionen auch geführt wird, aber natürlich, weil es halt wirklich um viele Angleichungen, viele Anpassungen im Prinzip geht. Wenn man sich jetzt für das Thema interessiert, wo kann ich mich über euren Verband informieren? Habt ihr eine Homepage, wo ich mich hinwenden
einfach,
kann?
Ja, mit vier Buchstaben lsvd.de, also Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Da haben wir eine Homepage und da ist zu jedem Thema etwas zu finden und auch unsere Verbandsgeschichte, auch über die Geschichte Lesben und Schwule in Deutschland. Und wenn ich zum Abschluss noch eines sagen darf, wir Bitte. Erleben das ja global momentan. Wir haben jetzt Gott sei Dank oder sind dabei, Mr. Trump loszuwerden. Aber man sieht auch in Brasilien, der Präsident Bolsonaro. Brasilien war eines der ersten Länder, die in die UN eingebracht haben, eine globale, also eine weltweiten Bann der Kriminalisierung von Homosexuellen. Jetzt ist das ein Land, wo Lesben, Schwule, Bi, Trans und Intersexuelle wieder verfolgt werden. Aber mit der neuen Biden-Administration, ein gewählter Präsident, der in seiner Antrittsrede gleich Transmenschen erwähnt hat und der gesagt hat, das ist ein Thema, wir kehren dazu zu der Arbeit von Obama zurück und die waren eine starke Unterstützung. Also vielleicht gibt's doch wieder eine neue Koalition der Willigen, die das global weitertreiben, denn wir haben natürlich in vielen Ländern noch ganz schlimme Situationen und da müssen wir uns aus Deutschland heraus, nicht nur die Community, sondern ganz Deutschland oder alle demokratischen Länder müssen uns solidarisch zeigen und müssen Menschenrechte und Bürgerrechte zum Durchbruch verhelfen.
Ja, vor allem können sich viele auch ein Beispiel an euch nehmen. Ihr habt ja auch, oder ich glaube Sachsen hat den Integrationspreis bekommen, ne?
Ja, also das ist auch Teil unserer Arbeit. Wir wissen ja, viele Geflüchtete müssen auch deshalb ihr Land verlassen, weil sie eben aufgrund ihrer sexuellen Identität in ihren Ländern verfolgt werden. Das sind alles ganz schwierige Fälle, weil solche Menschen, die ihr Leben lang verfolgt wurden, die kommen natürlich dann hier nach Deutschland und die sagen nicht als erstes, ich will Asyl, weil ich schwul bin und verfolgt werden. Die sind so traumatisiert, die reden über was anderes und es sind da ganz schwierige Prozesse, diesen Menschen zu helfen. Das tun wir gerne und da kann sich auch jeder bei uns auf der Homepage informieren und mithelfen, weil wie gesagt, es geht um Solidarität denen gegenüber, denen es weit schlechter geht als uns.
Genau. Ja, dann danke ich dir ganz besonders, Axel Hochrein vom LSVD und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das Gespräch gerne nochmal weiterführen. Vielen Dank, Axel Hochrein.
Gerne bereit. Schönen Abend.
Ja, danke Tschö. Dir auch. Tschüss.